Ich sage immer wieder, als ich angefangen habe, über die Offenbarung zu predigen, ich habe gehofft, dass, wenn ich bis zu Kapitel 4 komme, die Entrückung stattfindet. Oder vorher, weil nachher wird es schwierig. Ab Kapitel 4, das ist nicht so einfach, diese Dinge, die man liest, einzuordnen. Und ach du meine Güte. Und jetzt sind wir schon bei Kapitel 16. Und ich wundere mich, wie der Herr Gnade gegeben hat, ja, dass wir so kontinuierlich dieses wunderbare Buch der Offenbarung uns doch vergegenwärtigen oder anschauen konnten. So, Kapitel 16, ich möchte uns noch einmal erinnern, es geht in diesem Kapitel um die letzten Gerichte, die über die Menschen oder eigentlich die ganze Welt fallen werden. Ja, das sind die Zornschalen Gottes oder Zornschalengerichte. Und wir sind gerade bei Vers 18 angelangt. Eigentlich ab Vers 17 fängt das letzte Gericht an, das siebte. Aber wir haben vor 2 Wochen den 17. Vers uns schon angeschaut. Heute machen wir weiter ab Vers 18. Bevor ich aber in die einzelnen Verse mit uns einsteige und manche Dinge unterstreichen werde, möchte ich den Text noch einmal im Zusammenhang lesen. Schwester Ingrid, komm rein. Die Kissen sind schon für dich fertig. Ja, das ist dein Stammplatz. Wartet auf dich. Schön, dass du gekommen bist. Okay. Offenbarung 16 und ich lese uns ab Vers 17 bis Vers 21. Und der siebente Engel goss aus seine Schale in die Luft. Und es kam eine große Stimme vom Tempel im Himmel, vom Thron her, die sprach, es ist geschehen. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und es geschah ein großes Erdbeben, wie noch keines gewesen ist, seit Menschen auf Erden sind. Solch ein Erdbeben so groß. Und aus der großen Stadt wurden 3 Teile, und die Städte der Heiden fielen, und Babylon, der Großen, wurde gedacht von Gott, ihr zu geben den Kelch des Weines von seinem grimmigen Zorn. Und alle Inseln entflohen, und Berge wurden nicht mehr gefunden, und ein großer Hagel, wie Zentner so schwer, fiel vom Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plagen des Hagels, denn seine Plage ist sehr groß. Soweit der Text. Vers 17 haben wir uns vor 2 Wochen angeschaut und manche Dinge schon herauskristallisieren können. Heute machen wir ab Vers 18. Ich lese den Vers noch einmal. Und es geschahen Stimmen und Donner und Blitze, und ein großes Erdbeben geschah, wie dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden, ein solches gewaltiges und großes Erdbeben. Das Wort Stimmen, ich weiß nicht, was bei euch in euren Übersetzungen steht, ist besser übersetzt mit dem Wort Lärm oder mit dem Wort Geräusch. Ja? Es geht also um diese begleitenden Geräusche, wenn so ein Donnerwetter stattfindet, ja, wenn die Blitze einschlagen. Ja. Das gleiche Wort, was wir hier in Vers 18 mit Stimmen übersetzt, oder was mit Stimmen übersetzt wird, wird an einer anderen Stelle, zum Beispiel in Johannes 3, Vers 8, anders übersetzt, und zwar mit Sausen. Ja. Johannes 3, Vers 8 sagt Jesus, der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber das Wort Stimmen wird eigentlich gebraucht, dasselbe Wort, was hier ist. Und das Verständnis ist eben, ja, das Geräusch des Windes, das, ja, man eigentlich hört man das nicht, es sei denn, man sitzt irgendwo im Wald, ja, oder du hörst sein Sausen, du hörst, aber du weißt nicht, wo es herkommt, so ist das gemeint. Es spricht hier also von diesem furchtbar lauten Geräusch, das dieses Naturphänomen eines Donnerwetters begleitet. Sagt man Donnerwetter oder eines Gewitters? So sagt man das eigentlich. Und dann ist mir eingefallen, dass das lauteste Gewitter, was ich je gehört habe, das war in den Schweizer Bergen gewesen. Wir haben Urlaub gemacht in dem Kanton Graubünden und da hat es ordentlich gewittert und es war so laut und in den Bergen ist das irgendwie noch lauter und man hat den Eindruck gehabt, die Luft bebt. Es ist schon beeindruckend, ja, was das für ein Geräusch, lautes Geräusch ist, die Lautstärke. Ja, das war unglaublich. Und jemand hat mal nachgerechnet, man kann ja diese Geräusche messen. Er hat nachgemessen, es sind um die 120 Dezibel, das sagt mir gar nichts, ja, was bei einem Gewitter an Geräuschen entstehen kann. Aber dieser Mensch sagte, es ist vergleichbar, als würden wir neben einem Düsenflugzeug stehen, das gerade dabei ist zu starten. So, das ist die Lautstärke. Ja. So, natürlich hat man Respekt. Und ich weiß, als ich in diesen Schweizer Bergen war, man kriegt schon Bammel. Ja, hörend diese Geräusche, man denkt, die Erde wird gleich auseinandergerissen werden. Ja, so eine Kraft ist dahinter. Und man hat schon einen Respekt vor diesen Naturgewalten und auch ein bisschen natürlich Angst. Aber in unserem Text, wir verstehen, das ist nur die Ansage, das ist nur der Anfang, ja, der Unglücke, die über die Erde hereinfallen werden und die hier beschrieben werden. So, und deshalb lesen wir von diesem großen Erdbeben und ein großes Erdbeben geschah, wie es dergleichen noch nie gegeben hat, seit es Menschen gab auf Erden. Habt ihr Erdbeben erlebt? Wer von euch hat Erdbeben erlebt? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es ist ein sehr unangenehmes Gefühl. Ja, ich habe schon manche Erdbeben gehabt. Einmal habe ich eine Klausur geschrieben in der Berufsschule und das Gebäude fing an zu wackeln. Ich dachte, naja, was ist das? Aber es war schnell vorbei. Es war ein ganz kurzer Augenblick und trotzdem hat man ein sehr ungutes Gefühl. Einfach aus dem Grund, ja, die Dinge, von denen man gedacht hat, dass sie stabil sind, fangen plötzlich an zu wackeln. Das ist nicht schön zu sehen. Ja, das ist furchtbar. Aber in unserem Text, schaut da mal genau hin. Es wird gesagt, es ist ein großes Erdbeben. So, das Wort, was hier gebraucht wird für groß, ist das Wort, das griechische Wort mega. Und mega bedeutet 1 Million mehr oder 1 Millionfach stärker als das normale. So. Wenn ihr euch ein starkes Erdbeben vorstellen könnt, das Mehrfache von diesem, ja, so ein Erdbeben wird sein, dann wird uns gesagt, und das finden wir sehr interessant, es wird nicht nur gesagt, dass es ein großes Erdbeben war, es wird gesagt, es ist ein solches Erdbeben, wie es noch nie in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, seit Adam und Eva geschaffen wurden. So, zweimal wird schon unterstrichen, dass dieses Erdbeben groß sein wird, stark sein wird. Und das hat mich mal interessiert, ob es in der Geschichte der Menschheit, was das stärkste Erdbeben gewesen ist und was das tödlichste gewesen ist. Ich habe mal nachgeguckt, heutzutage ist das ja sehr einfach zu tun, in meinem Computer und habe herausgefunden, dass das tödlichste Erdbeben, man weiß nicht, ob es das stärkste war, aber das tödlichste Erdbeben, in der Menschheitsgeschichte, das festgehalten worden ist, okay, seit es die Geschichtsschreibung gibt. Das tödlichste Erdbeben hat am 23. Januar 1556 in China sich ereignet. Und bei diesem Erdbeben 1556, da war die Erdbevölkerung, weiß ich nicht, also nicht so, da waren nicht so viele Menschen, wie heute leben, aber bei diesem Erdbeben sind sage und schreibe 830.000 Menschen ums Leben gekommen. 830.000. Ja? So, das Erdbeben, von dem unser Text hier spricht, wird noch stärker sein als das. Es wird eine Katastrophe sein. Zweimal unterstrichen, dass das Erdbeben groß ist und jetzt kommt die dritte Betonung, dass das Erdbeben groß ist. Es ist ein solches großes Erdbeben, ja, wie es noch keins gegeben hat und so weiter und so weiter und so weiter. Und das wird deutlich, ihr Lieben, wann immer die Heilige Schrift irgendetwas zweimal erwähnt, das ist sehr, sehr wichtig. Dreimal erwähnt, das ist sehr, sehr wichtig. So, wenn dreimal erwähnt wird, unterstrichen wird, dass das Erdbeben wirklich stark ist, dann können wir verstehen, genauso ist es, genauso wird es sein. Ja, es wird furchtbar sein. Ich habe einen Bekannten und er ist ein Ingenieur und hat seine Hauptniederlassung hier in Vancouver. Und er hat sich spezialisiert auf erdbebensichere Häuser. Ja, so er konzipiert oder er rechnet aus als ein Statiker, als Ingenieur, wie viel Beton zum Beispiel ein Hochhaus haben muss, das auf einem bestimmten Stückchen Erde steht, das bekannt ist dafür, dass es bebt. Ja? Er muss es so berechnen, dass es nicht zu starr ist und dass bei diesem Beben dann das Gebäude zerbricht. Er muss es so berechnen, dass es flexibel genug ist, um die Schwingungen mitzumachen und so weiter und so weiter. Das ist eine ganze Wissenschaft für sich. Und wie wir uns vorstellen können, er ist ein sehr gefragter Mann. Ja, überall von der Welt oder überall in der Welt wird er angefragt zu kommen und bestimmte Hochhäuser zu berechnen, besonders in Japan, oder Seminare zu geben. Ja. Aber das zeigt uns, dass erstens Menschen mit Erdbeben vertraut sind. Naja, in Japan, das wissen wir, ja, dass sie mit Erdbeben vertraut sind. Aber es zeigt uns auch, gerade in Japan, aber auch hier in der Westküste, dass die Menschen sich vorbereiten wollen, dass wenn ein Erdbeben gibt, sie wenigstens sichere Häuser haben, in denen sie sind. Ja? Aber für dieses Erdbeben, von dem die Heilige Schrift spricht, ja, auf dieses Erdbeben kann sich kein Mensch vorbereiten. Es wird absolut katastrophal sein. Und ich möchte uns nun eine Prophetie lesen. Prophetie aus Haggai. Haggai, der Prophet, spricht im Namen Gottes genau über dieses Erdbeben in Haggai 2, Verse 6 und 7. Hört genau hin, was gesagt wird. Denn so spricht der Herr der Heerscharen. Noch einmal, eine kurze Weile, werde ich den Himmel und die Erde erschüttern, das Meer und das trockene Land. Und ich werde auch alle Heidenvölker erschüttern. Und dann hört zu. Und das Ersehnte aller Heidenvölker wird kommen. Wovon spricht er? Er spricht von der Wiederkunft des Herrn Jesus. Haggai 2, 6 und 7. So, der Hinweis ist der, auch in dieser Prophetie, die Jahrtausende vorher geschrieben worden ist, im Namen Gottes, Gott selbst hat gesprochen. Und Gott weist uns darauf hin, dass bevor der Herr Jesus kommt, ein furchtbares Erdbeben stattfinden wird. Ja? Und von diesem Erdbeben lesen wir in unserem Text. So, das, was wir hier lesen, ist also das letzte, größte Erdbeben der Weltgeschichte. Wir lesen von keinem Erdbeben im Messianischen Reich, ja, und auch danach nicht. Aber das wird das größte Erdbeben der Weltgeschichte sein, bevor der Herr Jesus Christus mit seinen Heiligen wiederkommt. Ja? Und worauf weist uns eigentlich jedes Erdbeben hin? Ja? Was soll uns bewusst werden als Menschen lebend in dieser Welt, wenn die Erde bebt, wenn alles erschüttert wird? Ja? Jedes Erdbeben versichert uns, dass in dieser Welt es nichts Unerschütterliches gibt. Und ich mache die Betonung, in dieser Welt. Ja? Alle unsere Vorstellungen von dem, was sicher ist, ob es eine sichere Investition ist oder ob es eine sichere Arbeitsstelle ist oder ein sicheres Land, in dem wir im Frieden leben können. Das alles ist erschütterlich, ja? Kann erschüttert werden. Nichts ist sicher. Nichts ist unerschütterlich in dieser Welt. Das Einzige, was unerschütterlich ist, schon heute, hat nichts mit dieser Welt zu tun. Womit hat das zu tun? Es hat mit Gott zu tun und mit seinem Reich. Nach Lukas 6, 48 ist das Haus des Lebens, das auf dem Felsen Jesus Christus gebaut ist, ein solches Haus, das nicht zu erschüttern ist. Es bleibt fest, auch in den größten Stürmen des Lebens. Es bleibt fest bis in die Ewigkeit. Ist das nicht herrlich, das zu wissen? Und jedes Erdbeben, was wir erleben, soll uns daran erinnern, dass das, was wirklich unerschütterlich ist, ja, nur mit Gott, nur mit seinem Reich zu tun hat. Nach Markus 13, 31 ist das Wort Gottes unerschütterlich. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte, was? Sie werden nicht vergehen. So das Wort Gottes ist unerschütterlich. Und wisst ihr, was noch unerschütterlich ist? Es sind unsere Werke, die wir im Namen Jesu Christi tun. 1. Korinther 15, 58 wird gesagt, daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich alle Zeit, überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, also wir brauchen nicht zu vermuten, wir brauchen nicht zu glauben, wir können es wissen, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. So, unsere Mühe als Nachfolger Jesu Christi ist dann nicht vergeblich, wenn das, was wir tun, bis in die Ewigkeit Bestand hat. Unsere Werke. 1. Korinther 15, Vers 58. So, unsere Werke, die wir im Namen Jesu Christi tun, in der richtigen Motivation zur Ehre Jesu, begleiten uns in die Ewigkeit. Ja, das ist die Investition, die beste Investition, die wir machen können. Ihr Lieben, Geld zu sparen ist nicht schlecht, Geld zu investieren ist nicht schlecht, ja, ist nicht verkehrt, aber das ist nicht etwas, was Sicheres, wirklich Sicheres, ja. Das, was wir mit Gott und seinem Reich tun, das, was mit Gott und seinem Reich zu tun hat, so muss ich das ausformulieren, das ist absolut etwas Sicheres und es lohnt sich, da rein zu investieren. Und das ist genau, was die Heilige Schrift uns sagt. Ja? Was wird mit Gold passieren? Was wird mit den Schätzen dieser Welt passieren? Was sagt das Wort Gottes? Selbst das Gold wird verrosten. Man kann sich das nicht vorstellen. Rostet Gold? Ich weiß es nicht. Ich würde ein Gold von einem gelben Stück Metall nicht erkennen. Ja? Aber anscheinend rostet es. Was verrostet nicht? Was bleibt bis in die Ewigkeit? Unser Leben in Jesus, unser Dienen in Jesus, ja, wunderbar. Und das ist gut, das zu wissen. Es ist gut, dass wir es wissen und dass wir nun unsere Prioritäten dementsprechend auch stellen können. Ja, ich habe von einem wunderbaren Erfinder gelesen, ich denke, der hat diese großen Maschinen, Caterpillar erfunden in Amerika, war ein gläubiger Mensch gewesen. Mal, wenn er so eine große Maschine erfunden hat, hat er sehr viel Geld gemacht. Alles weggegeben. Ja, ganz schlicht und einfach gelebt, bis er nächste Erfindung gemacht hat für die nächste Maschine und so hat er gelebt. Ihr wisst vielleicht, dass der deutsche Schuhhersteller Deichmann ein gläubiger Christ ist, wisst ihr das? Ja? Fährt einen VW-Käfer, schon immer einen VW-Käfer gefahren. Investiert all sein Geld in die Mission. Sehr interessant. Ich bin ihm einmal begegnet. Ich bin Schuhe einkaufen gegangen bei uns in Neuwied, bin in ein Schuhgeschäft rein und da war der Herr Deichmann. Und ich war, ja, man hat irgendwie so eine Ehrfurcht vor diesen Menschen. Das ist ein großer Mann, stabiler Mann. Und dann weiß man auch den Hintergrund, ja, dass er sich so für den Herrn einsetzt und man hat sofort Respekt. Hab mich nicht getraut, ihn anzusprechen. Heute bereue ich das, ja. Naja, wie auch immer. So, alles, was mit Gottes Reich zu tun hat, Gottes Wort, das, was wir für Jesus Christus tun, die Dienste, die wir tun, das bleibt bis in die Ewigkeit. Es ist gut, das zu wissen. Es ist gut, das zu wissen und dementsprechend unser Leben auch einzuordnen. Ja? Wir lesen weiter, Vers 19. Und hier wird es interessant, ihr Lieben. Hier wird es wirklich interessant. Wir lesen, und die große Stadt wurde in drei Teile gespalten, steht in manchen Übersetzungen, geteilt. Und dann wird gesagt, und die Städte der Nationen fielen. Und der großen Stadt Babylon wurde von Gott gedacht, ihr den Kelch des Weines, seines Grimmes, seines Zorns zu geben. Also das hört sich schon nicht so positiv an, nicht? Sondern das ist ein starkes Wort. Und wie gesagt, das wird hier interessant. Das, was wir hier lesen, in diesem Vers 19, ist praktisch die Auswirkung dessen, was wir vorher gelesen haben, mit dem starken Erdbeben. Ja? Und eins wird uns oder sollte uns klar werden, so wenn wir das Erdbeben wortwörtlich interpretieren, dann müssen wir auch diese Städte, die hier erwähnt werden, ja, auch wortwörtlich interpretieren. Wir können das nicht vergeistlichen oder sollten es nicht. Manche tun es, das weiß ich. Und hier ist die erste Frage, die sehr viele Bibellehrer haben. Die erstgenannte Stadt, die große Stadt, welche Stadt ist das? Du hast schon die Antwort gegeben, woher weißt du das? Du hast gelesen, das ist gut. Aber das stimmt. Ja, viele denken, weil später von der großen Stadt Babylon gesprochen wird, eigentlich wird hier von Babylon geredet, aber es kann nicht sein und ich werde uns erklären, warum nicht. Ja, oder ich versuche das zu erklären. Uns wird in diesem Vers ein Kontrast gegeben, ja, oder eine Gegenüberstellung von verschiedenen Städten. Und die große Stadt, die als erstes genannt wird, es wird von ihr gesagt, sie wurde dreigeteilt. Sie wurde nicht zerstört. Sie wurde nur dreigeteilt. Wir werden gleich das gemeinsam ansprechen, was es bedeutet oder bedeuten könnte. Dann wird uns gesagt, und jedes Mal, wenn das Wörtchen und kommt, verstehen wir, das ist ein Kontrast zu der ersten Stadt, die genannt wird, zu der ersten großen Stadt. Und die große Stadt wurde dreigeteilt. Dann wird gesagt, und die Städte der Nationen, das heißt alle anderen Städte. Es wird gesagt, sie fielen oder sie sind niedergefallen. Das Wort, was gebraucht wird, ist eigentlich das Wort kollabiert. Versteht ihr das Wort kollabiert? Man fällt zusammen, ja. Also es wird von der Zerstörung gesprochen. Ja, diese Städte fallen zusammen. Die werden zerstört. Und dann wird gesagt, drittens, und, das dritte und, der großen Stadt Babylon wurde von Gott gedacht. So was bedeutet es, wenn Gott, oder wenn die Heilige Schrift es sagt, dass irgendetwas oder irgendjemand von Gott gedacht wurde? Wir denken, naja, Gott denkt vielleicht an diesen Menschen, aber dieses Wort ist eigentlich ein Wort, das uns darauf hinweist, dass Gott nun handelt, ganz praktisch handelt an dieser Person oder wie hier an dieser Stadt. Und das, was danach kommt, was uns erklärt wird, dass der Grimm seines Zorns oder Wein des Grimms seines Zorns dieser Stadt gegeben wird, dann verstehen wir, aha, ja, ein besonderer Zorn Gottes ist für diese Hauptstadt des Antichristen vorbehalten. Diese Hauptstadt wird der Zorn Gottes, der besondere Zorn Gottes vorbehalten. Und das meint Gott gedenkt, dieser Stadt. Jerusalem wird also nicht komplett zerstört. Und das wissen wir auch aus der alttestamentlichen Prophetie. Wenn wir uns mit der Prophetie beschäftigen, dann wissen wir, dass Jerusalem auch in diesem gewaltigen Erdbeben eigentlich nicht zerstört sein wird. Lass uns einmal versuchen, biblisch festzulegen, dass die erstgenannte Stadt hier, die große Stadt Jerusalem, tatsächlich auch ist. Erstens, woran erinnert uns die erwähnte Teilung? Die Stadt ist dreigeteilt. Woran erinnert uns das? Woran erinnert euch das? Ihr Lieben? Berlin. Bitte? Berlin? Berlin? Das habe ich nicht gemeint, aber okay. Was hast du gesagt, Juk? Okay. Wir haben einen Hinweis im Alten Testament auf Dreiteilung auch im Zusammenhang der Stadt Jerusalem, aber ich wollte das nicht reinbringen, das kompliziert das Ganze. Ihr Lieben, Wenn der Herr Jesus kommt, was wird passieren? Was wird passieren? Was sagt uns die Heilige Schrift? Was passieren wird? Was? Der Ölberg wird geteilt. Der Ölberg wird geteilt. Ja? Wo lesen wir das? Wir lesen das in Sacharja 14, Vers 4. Ja? Ich lese uns das einmal. Und überlegt einmal, die Heilige Schrift sagt uns ganz genau, wie, von welcher Richtung die Teilung stattfindet und in welche Richtung es gehen wird. Ja? Ich finde das faszinierend. Wer war von euch schon in Jerusalem gewesen? Was liegt zum Westen von dem Ölberg? Die Stadt Jerusalem, weil Ölberg von Jerusalem aus nach Osten ist. Okay, hören wir, was Sacharja sagt. Und seine Füße werden an jenem Tag auf dem Ölberg stehen, der von Jerusalem nach Osten liegt. Stimmt das? Stimmt, der Ölberg ist zum Osten oder liegt im Osten von Jerusalem aus gesehen. Und dann wird gesagt, und der Ölberg wird sich in Mitte spalten, und jetzt achtet drauf, von Osten nach Westen hin zu einem sehr großen Tal. Und die eine Hälfte des Berges wird nach Norden zurückweichen und die andere nach Süden. Uns wird genau die Himmelsrichtung gesagt bei dieser Spaltung. So, der Ölberg wird sich in der Mitte spalten, sagt uns das Wort Gottes. Was wird von der Stadt Jerusalem gesagt? Im Moment gar nichts. Ja, hier in der Prophetie nichts. Aber wie gesagt, was bedeutet es, dass diese Spaltung von Osten, ist das Osten? Ja, nach Westen geht. Es meint, dass diese Spaltung auch durch die Stadt Jerusalem sich ziehen wird. Das ist das Erste. Das verstehen wir schon lesend die alttestamentliche Prophetie. Aha, diese Spaltung wird nicht nur beim Ölberg stattfinden, sondern auch durch die Stadt Jerusalem durchziehen. Und dann wird unser Wissen hier in diesem Text noch vergrößert oder uns wird mehr an Informationen gegeben. Uns wird gesagt, dass es nicht nur eine Spaltung stattfinden wird durch Jerusalem, sondern dass die Stadt drei gespaltet wird. Ja, hier wird unser Wissen in Bezug zu Jerusalem ergänzt, was passieren wird, wenn der Jesus wiederkommt. Und ihr Lieben, diese Dreiteilung der Stadt Jerusalems, es ist nicht eine Gerichtshandlung Gottes an dieser Stadt, sondern eigentlich eine Verbesserung der Stadt, weil aufgrund auch der Spaltung Jerusalems zum Beispiel eine neue Wasserquelle in Jerusalem es geben wird. Sacharja 14, Vers 8 steht geschrieben, und es wird geschehen an jenem Tag, wenn der Herr wiederkommt. Da werden lebendige Wasser von Jerusalem ausfließen. Und jetzt wird wieder gesagt, und eine Hälfte in das östliche und das andere in das westliche Meer. Sommer und Winter wird es so bleiben. Und das ist auch noch nicht alles, ja? In unserem Text, wenn wir weiterlesen, dann stellen wir fest, dass gewaltige topografische Änderungen stattfinden werden. So das Aussehen der Erde, das wird sich ändern beim Kommen des Herrn Jesus und natürlich auch durch dieses Erdbeben, das große Erdbeben, was stattfinden wird. So wird in Vers 20 Folgendes gesagt: Und jede Insel entfloh. Und es waren keine Berge mehr zu finden. So die ganze Erde, das Aussehen der ganzen Erde, wird sich verändern. Ja? Nach diesem Gericht. Und das bezieht sich auf Israel genauso. Ich lese noch eine Stelle, noch eine Prophetie aus Micha 4. Micha spricht sehr viel darüber. Micha 4, Vers 3 und 4. Steht geschrieben, denn siehe, der Herr wird ausgehen von seiner Stätte und wird herabkommen auf die Höhen der Erde und auf die Höhen der Erde treten. Und die Berge zerschmelzen unter ihm wie Wachs vor dem Feuer. Und die Täler spalten sich wie Wasser, das den Abhang hinunterstürzt. Ja, so wieder ein Hinweis, dass diese topografischen Änderungen in der Welt stattfinden werden. Und dass das nicht leise vor sich geht, das können wir uns vorstellen. Jesaja Kapitel 2, 3 und 4 sagt uns Folgendes. Ja, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und wird erhaben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm strömen. Wir brauchen das nicht zu vergeistlichen, was hier steht. Jesaja im Namen Gottes sagt schlicht und einfach, dass der Berg Zion der höchste Berg sein wird in dem Reich des Messias. Ist heute dieser Berg, der Tempelberg, höher als alle anderen Berge? Nein. So wie können wir dann im tausendjährigen Reich sein? Das geht nicht. Die Prophetie weist uns darauf hin, dass genau das so sein wird im Reich des Messias. Der höchste Berg wird der Berg Zion sein. Ja, in Jerusalem. So diese ganzen Änderungen, auch die Dreispaltung der Stadt Jerusalem, ist ein vorbereitender Akt Gottes für diese Stadt, um diese Stadt Jerusalem zu der Zentrale, ja, oder zu dem zentralen Standort der Hauptstadt des Messianischen Reichs zu machen. Und Jerusalem, wie gesagt, wird die einzige Stadt sein, die bewahrt sein wird vor dem Gericht, von dem wir hier im Text lesen. Ganz im Gegenteil, wir sagten, diese Stadt wird sogar verbessert und schöner gemacht durch diese Dreiteilung. Warum wird das so sein? Warum wird Jerusalem bewahrt werden? Die Heilige Schrift sagt uns das. Warum? Weil Jerusalem Buße getan hat. Wo? Kapitel 11. Ja? Bei einem anderen Gericht, und zwar sofort nachdem die zwei Zeugen, sie lagen ja 3 Tage tot in Jerusalem, sie werden auferweckt, in den Himmel gehoben. Nachdem das geschieht, passiert Folgendes, Offenbarung 11, Vers 13. Und zu derselben Stunde, wenn diese 2 Zeugen weggenommen werden, entstand ein großes Erdbeben, da ist ein anderes Erdbeben. Und der 10. Stadt, und hier wird von Jerusalem gesprochen, und der 10. Teil der Stadt fiel, genau das gleiche Wort, was wir auch gebrauchen, dass die gebraucht wird, wenn gesagt wird, die Städte der Heiden werden fallen. Das gleiche Wort wird für einen 1/10 der Stadt Jerusalem gebraucht. Es ist gefallen, es wird zerstört. Und es wurden in dem Erdbeben 7000 Menschen getötet. Und dann wird gesagt, und die übrigen in Jerusalem wurden voll Furcht und gaben dem Gott des Himmels die Ehre. Was ist das? Buße. Buße. So, Jerusalem erlebt Zerstörung des 10. Teils der Stadt nach diesem erwähnten Erdbeben, Kapitel 11. Aber der Text versichert uns, dass nach diesem Erdbeben der Rest der Stadt, die übrigen Menschen in Jerusalem, Buße tun werden. Und aufgrund dieser Buße wird diese Stadt bei diesem schlussendlichen Gericht Gottes, der 7. Zornschale, nicht zerstört, sondern zubereitet für das messianische Reich. Und auch das ist eine sehr, sehr wichtige, eine sehr, sehr bedeutende Lektion für uns. Ja, hier wird uns noch einmal vor unsere Augen der Bezug und die Bedeutung der Buße gestellt. Ja? Nur wer aufrichtige Buße tut für seine Sünde, wird bewahrt werden vor dem Zorngericht Gottes. Ihr Lieben, es spielt keine Rolle, wie lange wir in eine Gemeinde gegangen sind. Es spielt keine große Rolle, ob unsere Eltern Missionare oder Evangelisten in Sibirien oder Ostpreußen waren. Wenn wir unser Leben in Buße diesem Herrn Jesus Christus als Heiland nicht anvertraut haben, dann nutzt all das andere nichts. Es ist eine gute Voraussetzung, um mit dem Evangelium bekannt zu werden, wenn wir in die Gemeinde gehen und dann hören, was gesagt wird. Aber wenn wir nicht aufrichtige Buße getan haben, dann nutzen uns diese Dinge gar nichts. Ich habe zwei älteren Herren in Abständen von etlichen Jahren dieselbe Frage gestellt. Die stelle ich hier und da den Menschen. Ich frage sie, wie sie zum Glauben gekommen sind oder wo es in ihrem Fall, wo, ob sie von einem Zeitpunkt wissen, wo sie in Buße sich Jesus Christus anvertraut haben. Und von einem, er saß bei uns am Mittagstisch, er fing an zu weinen. Und er sagte, ich weiß genau den Augenblick, wo das passiert ist. Und er erzählt ein bisschen. Und er sagte, ich kann die Gnade, diese gewaltige Gnade, immer noch nicht verstehen. Der andere, als ich ihn gefragt habe, er sagte mir Folgendes, ich war schon immer gläubig. Ihr Lieben, das ist keine gute Antwort. Ich war schon immer gläubig. Satan ist auch immer gläubig gewesen. Er weiß, dass Jesus existiert. Was bringt es ihm? Gar nichts. So, wir müssen in Buße zu Jesus kommen. Wir müssen unsere Sünden Jesus bekennen, weil wir wissen, dass wir seit von der Geburt aus sündige Menschen sind. Und nie und nimmer das verdienen, was die Heilige Schrift einem Gläubigen verspricht, dass er in das Reich Gottes kommen kann. Und ich erinnere uns hier an diesen, ich gebrauche diese Geschichte immer wieder, weil sie so passend ist. Dieser vorbildhafte Mensch, älterer Herr, Nikodemus, hervorragender Mann. Er war der Pharisäer von allen, der es wirklich ernst gemeint hat, der Gott gesucht hat. Er kommt zu Jesus. Und Jesus lobt ihn nicht. Ja, ich hätte ihn gelobt. Ja, vorbildhafter Mensch, frommer Mensch, Gott suchend. Jesus sagt schlicht und einfach zu diesem Menschen, weil er ganz genau sein Herz kennt, er sagt, du, oder eigentlich wird hier Mehrzahl gebraucht, ihr, und es bezieht alle anderen Menschen ein, die nach Gott suchen, ihr müsst von Neuem geboren werden. Ja? Wie passiert das? Wie wird man von Neuem geboren? Die Heilige Schrift sagt uns, erst wenn wir Buße getan haben und in Buße uns tatsächlich Jesus Christus zuwenden. Ja? Wenn wir uns über dieses Wort aufregen und denken, na, was redet er da von neuem geboren werden, von neuem geboren werden, was ist das? Ich bin schon mein ganzes Leben lang in die Kirche gegangen. Ihr Lieben, ich sage das nicht. Ich sage nur das weiter, was Jesus sagt. Ihr müsst von neuem geboren werden. So, die Bedeutung der Buße, wie wichtig ist das? Es ist der erste Schritt überhaupt in einem Leben mit Jesus Christus. Ja? Es ist nicht so, dass ich in diese Beziehung mit Jesus hineinkomme, wenn ich in eine gläubige Familie gekommen bin oder wenn ich ständig die Gemeinde besucht habe, wenn ich als Sänger im Chor gedient habe, wer weiß wie viele Jahre. Ich komme nur in diese persönliche Beziehung mit Jesus, wenn ich Buße getan habe für meine Sünden. Ganz bewusst und aufrichtig. Es gibt auch eine falsche Buße, das wissen wir auch, aber das ist ein anderes Thema. So, wir lesen weiter in unserem Text. Und die Städte der Nationen fielen und der großen Stadt Babylon wurde von Gott gedacht, ihr den Kelch des Weins des Grimmes seines Zorns zu geben. So, in diesem Vers wird uns also die Absicht Gottes mitgeteilt für die Hauptstädte, der Heiden und für die Hauptstadt des Antichristen sowieso, der Stadt Babylon. Ja? Und wir verstehen, dass diese heidnischen Städten in einem Bett sind mit der großen Stadt Babylon. Und der Text ab Kapitel 17 spricht darüber. Wir werden auch dahin kommen. Aber ich denke, uns ist es nicht schwer zu verstehen, warum dieses scharfe, harte Urteil über die Städten, Großstädten dieser Welt in dieser Weise hier uns weitergegeben wird im Worte Gottes, dass sie zerstört werden. Warum? Ganz einfach, die Großstädten in besonderer Weise waren schon immer, ich sag mal, ein Sündenpool, das heißt Plätze der Unmoral, der Perversion, der Gotteslästerung, der Ungerechtigkeit, der Kriminalität, der Korruption. Viel mehr als ein Dorf, mit Sicherheit. Und ich würde denken, dass Gott deshalb Abraham aus, oder seine Familie, und dann Abraham, zunächst einmal aus Ur, der Stadt Ur in Chaldea herausgeholt hat und dann aus Haran. Es waren Großstädte gewesen und heute wissen wir, dass Ur der Chaldea, man sagt, es war das Zentrum der Zivilisation der Antike. Was das bedeutet, das wissen wir ganz genau. Götzendienst ohne Ende, Unmoral ohne Ende, Perversion ohne Ende. Und Gott hat ihn da rausgeholt. In unserem Text wird aber eine Stadt besonders aus diesen heidnischen Städten hervorgehoben. Ja? Und das ist das große Babylon. Es gibt verschiedene Verständnisse in Bezug zu dieser Stadt, und das wisst ihr auch. Es gibt verschiedene Interpretationen. Manche denken, es ist Rom. Ja, und sie versuchen das zu erklären. Manche vergeistlichen das Ganze und sagen, naja, es ist nicht wortwörtlich eine Stadt, sondern es ist mehr ein System, das antigöttliche System. Ich denke, dass hier tatsächlich von einer Stadt, wortwörtlichen Stadt, die Rede ist. Warum ich das so denke, das wollen wir versuchen in nächsten Betrachtungen biblisch zu belegen, oder ich werde es versuchen zu tun. Heute möchte ich mit uns zum 21. Vers noch übergehen, ganz schnell. Hier wird gesagt, hier wird uns auch etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Und große Hagelbrocken wie ein Talent schwer. Manche Übersetzungen sagen Zentner, manche sagen Talent. Und ich habe mal nachgeguckt, wie schwer das wahrscheinlich ist, wie schwer ein Talent ist, sind so an die 36 Kilo. 36 Kilo. So, die kommen nieder aus dem Himmel auf die Menschen, und die Menschen lästerten Gott wegen der Plagen des Hagels, weil seine Plage überaus groß war. Hier wieder eine Frage, habt ihr einen Hagelsturm schon erlebt? Ich denke, alle von uns haben Hagelsturm erlebt. Ich meine, wie groß muss ein Eisstückchen oder dieses Eiskörnchen sein, um einen wirklich großen Schaden anzurichten? Nicht sehr groß, nicht sehr groß, ja. Hier wird uns gesagt, dass die Eisbrocken, die vom Himmel kommen, an die 36 Kilo schwer sind. So, wir können uns vorstellen, was das für eine Zerstörung, was das für einen Schaden anrichten wird. So, eins ist uns aber klar, wenn wir diesen Text lesen und verstehen, dass genau das, was steht, in der Zukunft in dieser Weise auch sich vollziehen wird, stattfinden wird. Es findet hier etwas statt, was übernatürlich ist. Ja? Aber wisst ihr, biblisch können wir mehr sagen. In dem ältesten Buch der Heiligen Schrift, in dem Buch Hiob, wir erinnern uns an die Geschichte mit dem Hiob, am Ende begegnet Gott Hiob und er stellt ihm eine Reihe von Fragen. Ich glaube, das sind über 60 Fragen, die er dem Hiob stellt. Und ihm einfach deutlich zu machen, Hiob, du weißt lange nicht alles. Auch wenn du ein kluger, ein weiser Mensch bist, du weißt lange nicht alles. Und eine dieser Fragen ist sehr interessant. Ich möchte euch diese Frage vorlesen, die Gott dem Hiob stellt. Hört einmal genau hin. Hiob 38, Vers 22 und Vers 23. So, Gott fragt Hiob, bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen? Und hast du die Vorräte des Hagels gesehen? Gott sagt, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not. Noch einmal. Bist du zu den Vorräten des Schnees gekommen und bist du zu den Vorräten des Hagels, hast du die Vorräte des Hagels gesehen, die ich aufgespart habe für die Zeit der Not, für den Tag des Kampfes und der Schlacht? So, wenn ich den Text hier richtig verstehe, dann bedeutet es, dass dieser besondere Hagel, dass diesen besonderen Hagel Gott schon gemacht hat und er ihn in einem Vorrat aufhebt, wo auch immer, für diesen besonderen Tag. Ja? Und dieser Vorrat des Hagels wartet, zumindest seit der Zeit Hiobs, wenn nicht schon vorher, auf den Tag, wenn der siebte Engel die siebte Zornschale Gottes ausgießen wird. So, Hiob weiß nichts drüber. Wir aber auf der anderen Seite wissen ganz genau darüber. Warum? Weil wir das Buch der Offenbarung haben und diese Dinge dann lesen, diese übernatürlichen Dinge lesen. Was wird uns bewusst? Folgendes wird uns bewusst, ihr Lieben. Diese Katastrophen, die sich ereignen, ist nicht das Produkt der Umweltverschmutzung oder Umweltklimaänderung, wie man sagt. Ja, diese Katastrophen, die über die Menschen hereinbrechen werden, ist etwas, was Gott selbst wirkt. Und die Elemente, die Gott selbst gebraucht für diese Katastrophen, sind schon bereit, sind schon fertig. Jesaja 46, Vers 9 und 11, wir kennen diese Stelle sehr gut. Gedenkt des Früheren von der Urzeit her, dass ich Gott bin. Es gibt keinen sonst, kein Gott gleich mir, der ich von Anfang an den Ausgang verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich aus. Ja, ich habe es geredet. Ja, ich werde es auch kommen lassen. Ich habe es gebildet und das Wort ist, er hat es geformt, Gott hat es geformt. Ja, ich führe es aus. So, das, was wir hier in Jesaja lesen, ist das, was unser himmlischer Vater sagt. Meinen Ratschluss werde ich vollbringen. Ja, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, das führe ich, sagt Gott, aus. So, und das bedeutet, und das ist die Herausforderung für uns, machen wir es sicher, dass wir nicht nur den vollen Ratschluss Gottes kennen, sondern diesen im Glauben annehmen und uns danach ausrichten, unser Leben danach ausrichten, komplett. So wollen wir uns nicht irre machen durch all diese Panikmache um uns herum, durch die Medien, was alles so geschieht. Wir wollen uns nicht beirren lassen durch die sogenannten Wissenschaftler, die es besser wissen, immer besser wissen wollen, wie und was gut ist für unsere Gesundheit, für unser Leben. Ihr Lieben, es sind dieselben Wissenschaftler, die uns weismachen wollen, dass die stumpfsinnige, gehirnlose Evolution für alles verantwortlich ist, was wir sehen. Und dass alles, was wir sehen, alles, was wir erleben, auch ihr ein Zufall seid und sonst nichts. Machen wir es sicher, dass wir unser Leben Jesus Christus, dem Heiland, in Buße übereignet haben. Und dass wir darum wissen, ja, dass wir es getan haben. Und wir werden es wissen, wenn der Heilige Geist in uns lebt und uns Dinge offenbart aus dem Wort Gottes, die uns vorher verborgen geblieben sind, mit Sicherheit. Und wenn wir das getan haben, ja, dann haben wir ein unerschütterliches Fundament für dieses Leben und auch für das zukünftige Leben, das bei weitem aus dieses Leben, was wir hier leben, übertrifft. Und ihr Lieben, für einen Sünder gibt es so etwas nicht. Ob dieser Sünde ein Professor ist, ob dieser Sünder ein Gesundheitsexperte ist, ob dieser Sünder ein Millionär ist oder Milliardär, für einen Sünder gibt es so etwas nicht. Jesaja 48, 22 sagt Folgendes: Keinen Frieden, spricht der Herr, gibt es für die Gottlosen. Keinen Frieden gibt es für die Gottlosen. Und das Wort, was hier mit Frieden übersetzt wird in unseren Bibeln, ist das Wort Shalom. Und Shalom meint mehr als Frieden. Es meint Sicherheit, es meint Wohlbefinden, es meint wahre Gesundheit, es meint wahre Freude. So etwas gibt es für den Gottlosen nicht. So machen wir es sicher, dass wir unser Leben Jesus in Buße übereignet haben und dann auch in dieser Gemeinschaft mit ihm leben zu seiner Ehre. Dann erst haben wir diesen Frieden, Shalom Gottes. Möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland und Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein wunderbares Wort. Und wir staunen immer wieder, wenn wir uns in das Wort vertiefen, welche Dinge du uns offenbarst. Und es ist erstaunlich, es ist herrlich, diese Dinge zu lesen und eins zu verstehen, Herr Jesus Christus. Dass erst, wenn wir unser Leben dir ganz und gar anvertraut haben, wir tatsächlich diesen Frieden, Shalom, Gottes haben in unserem Leben. Wir vergessen manchmal, Herr Jesus Christus, zu wem wir wirklich gehören. Wir vergessen manchmal, wer du wirklich bist. Und gerade diese Texte, die wir gemeinsam uns vergegenwärtigen, lesend, studierend die Offenbarung, die zeigen uns deine absolute Souveränität. Und die zeigen uns auch mit Sicherheit, welch ein Vorrecht es doch ist, zu dir zu gehören. Deshalb wollen wir nicht zögern. Und deshalb wollen wir gerade auch mit dieser Wahrheit nicht rumspielen, ob wir nun zu dir gehören oder nicht. Es geht nicht darum, ob wir Gemeindeglieder sind und auf einer bestimmten Gemeindeliste stehen. Es geht darum, ob wir im Buch des Lebens verzeichnet sind. Und das machst du, Herr Jesus, wenn wir zu dir kommen. Wir preisen und loben deinen heiligen Namen. Wir ehren und erheben dich. Du bist der ewige Gott, der allmächtige Herr. Und wie schön ist es, in der Gemeinschaft mit dir zu leben. Anbetung sei dir. Amen.